König Midas, der überlegte nicht lange. Er erwiderte, wenn ich wählen darf, so lass alles, was ich berühre, zu Gold werden. Ja, nur ungern erfüllte Dionysos diesen Wunsch des habgierigen Königs. Midas aber eilte davon, freudig, und versuchte das Göttergeschenk, indem er einige Dinge berührte, aus. Der Zweig, den er vom Baume brach, verwandelte sich in schimmerndes Gold. Der Stein, den er aufhob, wurde zum Goldklumpen. Die Ähren, wie das Obst, das er pflückte, erglänzten golden in seinen Händen. Der Türpfosten, selbst das Wasser, das seine Hand berührte, verwandelte sich in Gold. Überglücklich setzte sich der König also nun zum Mahle, griff nach Brot und Braten und hielt funkelndes Gold in der Hand. Erschrocken führte er den Becher zum Munde. Der herrliche Rebensaft hatte sich zu Gold verhärtet. Und da erst erkannte der König, wohin ihn seine Verblendung geführt hatte. Er konnte weder Hunger noch Durst stillen, und der Tod war ihm so gewiss. Also die Geschichte endet nicht im Tod des Königs. Ihm wird schließlich die verhängnisvolle Gabe wieder abgenommen, aber sie endet in seiner Schmach. Was hätte Midas wohl gegeben, vorher zu wissen, worauf er sich einlässt? Dann wäre seine Wahl vermutlich ausgefallen. Und wie oft wünschen wir uns im Leben, vorher zu wissen, worauf wir uns eigentlich einlassen mit einer Entscheidung? Nicht immer geht das, und manchmal muss man deswegen im Leben auch mal eine Entscheidung bereuen. Aber noch tragischer ist es, wenn man vor einer Entscheidung genau vor Augen gemalt bekommt, welche Folgen drohen und welche Konsequenzen kommen, und man sich dennoch entscheidet, diese Entscheidung so zu treffen. Unser Predigttext handelt auch von so einer Situation, wo dem Volk Israel genau vor Augen gemalt wird, was bevorsteht, wenn sie eine Entscheidung treffen, und sie sich trotzdem entscheiden, die Konsequenzen auf sich zu nehmen. 1. Samuel Kapitel 8 ist unser Predigttext, den lese ich einmal gerne vor. 1. Samuel Kapitel 8. Als aber Samuel alt geworden war, bestellte er seine beiden Söhne zu Richtern über Israel. Sein ältester Sohn hieß Joel, sein zweiter Abia. Sie sprachen in Beerseba recht. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern sie gingen auf Gewinn aus, nahmen Bestechungsgeschenke an und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten der Israeliten, kamen zu Samuel nach Rama und sagten zu ihm, du bist nun alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns ein, der uns richten soll, wie es bei allen anderen Völkern der Fall ist. Samuel war zwar unzufrieden damit, dass sie von ihm die Einsetzung eines Königs verlangten, der über sie herrschen sollte. Doch als er zum Herrn betete, gab der Herr ihm die Antwort. Komm der Forderung des Volkes in allem nach, was sie von dir verlangen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht länger König über sie sein soll. Sie machen es jetzt mit dir ebenso, wie sie es mit mir immer gemacht haben, seit der Zeit, wo ich sie aus Ägypten hergeführt habe, bis auf diesen Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So komm also ihrer Forderung nach. Nur warne sie ernstlich und weise sie hin auf die Rechte des Königs, der über sie herrschen wird. Hierauf teilte Samuel dem Volke, das einen König von ihm forderte, alles mit, was der Herr zu ihm gesagt hatte, und fuhr dann fort. Folgende Rechte wird der König haben, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen, um für sich bei seinen Kriegswagen und seinen Reitern zu verwenden. Er wird sie auch vor seinem Wagen herlaufen lassen und sie als Befehlshaber über 1000 und als Befehlshaber über 50 für sich anstellen. Sie werden ferner seine Äcker pflügen müssen und seine Ernte einbringen und ihm Kriegsgeräte und Wagengeschirr anzufertigen haben. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zum Salben bereiten, zum Kochen und zum Backen verwenden. Von euren Äckern, euren Weinbergen und Ölbaumgärten wird er die Besten nehmen und sie seinen Dienern geben. Und von euren Saatfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Hofleuten und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde, eure schönsten Rinder und Esel wird er nehmen und sie für seine Wirtschaft verwenden. Von eurem Kleinvieh wird er den Zehnten erheben und ihr selbst werdet ihm als Knechte dienen müssen. Und wenn ihr dann wegen eures Königs, den ihr euch erwählt habt, zum Herrn schreit, so wird der Herr euch alsdann nicht erhören. Aber das Volk wollte auf Samuels Vorstellungen nicht hören, sondern erklärte, nein, es soll dennoch ein König an unserer Spitze stehen. Wir wollen es ebenso haben wie alle anderen Völker. Unser König soll uns Recht sprechen, soll unser Anführer sein und unsere Kriege führen. Als nun Samuel alle Worte des Volkes angehört und sie dem Herrn vorgetragen hatte, sagte der Herr zu Samuel, komm ihrer Forderung nach und setze einen König über sie ein. Darauf sagte Samuel zu den Männern von Israel, geht heim, ein jeder in seinem Wohnort. Ich bete noch. Danke, Vater im Himmel, dass wir diesen Text haben aus deinem Wort, Herr, hilft, dass er unsere Herzen segnet und zu dir erhebt, Herr. In Jesu Namen, Amen. Die Samuel-Bücher berichten uns von dem Ende der Richterzeit, dem Übergang zur Monarchie und die ersten Königsherrschaften in Israel. Und die Richterzeit war eine Zeit, die gekennzeichnet war von Geschichten, die wir im Grundschulgottesdienst meistens überspringen. Da gibt es so ein, zwei, die man erzählt, aber den Rest, den überspringt man, weil er zu grausig ist und zu furchtbar ist, um sie den Kindern in ihrem kleinen Alter vorzuhalten oftmals. Der Autor des Buches zeichnet uns ein Bild von einem zerstreuten Volk, das von einer Gräueltat zur nächsten eilt. Sie sind einem ständigen Kreislauf gefangen von Götzendienst, erobert werden, Umkehr, Befreiung. Und deswegen kann man die Zeiten getrost als turbulent bezeichnen. Und das Buch Richter weist gerade zum Schluss immer wieder auf eines hin. Jeder in Israel tat, was in seinen Augen richtig war. Es gab keine zentrale Instanz, die dafür sorgte, dass Recht und Ordnung herrschten. Und das Buch endet sogar mit diesem Hinweis. Der letzte Vers des Buches heißt, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. So, das hört sich nach etwas an, worauf alle heutzutage hinleben, oder? Dass jeder tun kann, was in seinen Augen recht ist. Aber genau das, was sich nach der angestrebten Utopie unserer Zeit anhört, ist genau der Grund für das ganze Leid, das in dem Buch Richter beschrieben wird. Und deswegen ist es bitter notwendig geworden, dass eine zentrale Regierung aufgestellt wird. Und so kommt Samuel also als letzter Richter und er hat seine Geschichte niedergeschrieben und sie erzählt uns, wie Israel von einem zerstreuten und führungslosen Volk zu einer Nation wurde, zu einer Monarchie wurde, mit einem König. Und wie dieses offensichtliche Bedürfnis nach einem König gestillt wurde letztlich. Unser Text heute dokumentiert den Wunsch des Volkes nach einem König. Es ist nicht das erste Mal, dass in Israel von einem König gesprochen wird. Bereits in Gideons Tagen waren erste Rufe nach einem König laut geworden. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie ihren Wunsch auch wirklich umsetzen wollen. Ich möchte diesen Text in drei Punkten unterteilen und betrachten. Der erste Punkt, den habe ich überschrieben, Desillusion. Die Situation ist unbefriedigend. Die ersten drei Verse. Der zweite Punkt, Diagnose. Was ist hier los? Verse 4 bis 9. Der dritte Punkt, Despot, die Natur des Königs, Verse 10 bis 22. Also der erste Punkt, Desillusion, die Situation ist unbefriedigend. Wir lesen im ersten Vers, dass Samuel schon alt geworden ist. Er ist also um die 70 Jahre, davon kann man ausgehen. Da hat er zur Unterstützung seine Söhne als Richter eingesetzt. Der Gerichtsort lag ganz im Süden des Landes. Es ist der letzte Ort, der noch zu Israel gehört, in Beerseba. Leider sind sie aber keine guten Richter gewesen, so wie Samuel. Sondern, Vers 2 oder Vers 3, sie wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil, nahmen Geschenke und beugten das Recht. Also zum wiederholten Male hat sich jetzt korrupte Führung an dem Hof Gottes eingeschlichen. Denn bereits Samuels Vorgänger Eli hatte seine zwei Söhne eingesetzt, zu Richtern und Priestern, und sie hatten auch schon Korruption praktiziert und Gottes Heiligtum entweiht. Hier steht, dass die Söhne auf Gewinn aus waren und deswegen Geschenke annahmen. Also Geschenke annehmen ist kein Problem, ja? Soll jetzt keiner nach Hause gehen und denken, ich darf keine Geschenke mehr verteilen. Das Problem ist, dass sie aufgrund der Geschenke das Recht beugten. Das heißt, sie haben auch nicht da gesessen und etwas gesprochen, was völlig ohne Rechtssatz war. Sondern sie haben Rechtssätze genommen und diese nicht richtig angewandt. Sie haben vielleicht bestimmte Fragen nicht klären wollen. Sie haben vielleicht bestimmte Beweise nicht erheben wollen, sie haben Zeugnisse nicht zugelassen, sie haben Worte immer zugunsten der zahlkräftigeren Partei entschieden. Also ihr Unrecht wurde als Recht verkleidet. Sie waren nicht darauf bedacht, das Gesetz gleichermaßen auf alle anzuwenden. Sie waren nicht darauf bedacht, die Maßstäbe Gottes, die auf den Fall anwendbar waren, ohne Ansehen der Person gerechterweise anzuwenden. Sie waren nicht wie das moderne Bild für die Justiz, Justitia, deren Augen verbunden sind, die in einer Hand die Waagschale der Gerechtigkeit hält, in der anderen hat das Schwert. Da wird also das Recht gefunden, abgewogen und ohne zu sehen, wer betroffen ist, das vollstreckt. Das ist genau nicht geschehen, sondern sie haben quasi unter der Augenbinde hergelugt. Ja? Wer ist da? Viel entscheidender war, welche Identität haben denn jetzt die Beteiligten an dem Rechtsstreit? und nicht so sehr, was sind die Fakten des Falles, was ist passiert. Sie waren bereit, gegen ein Geschenk Gottes Gesetz zu verachten. Der Amt wurde demnach nur benutzt, um sich selbst zu bereichern. Und jetzt weiß ich, dass ich wahrscheinlich ein bisschen erklären muss, wie Korruption aussieht, weil wir uns das überhaupt nicht vorstellen können in Deutschland. Das gibt es bei uns nicht mehr. Ja, deswegen nehme ich jetzt nur, nein, mache ich nicht. Ich weiß, jeder von euch hat jetzt einen. Und das Schlimme ist, ihr habt wahrscheinlich noch nicht mal den gleichen. Jeder von euch kann sich einen eigenen ausdenken, wo er denkt, ja, da ist doch mal was gewesen, ja. Menschen, die nur über andere herrschen wollen, um sich selbst zu bereichern. Das ist nichts Neues. Das ist nichts, was bei uns schon ausgelöscht wäre. Das ist etwas, was wir kennen. Und das kennen wir also hier in dieser Geschichte auch. Die Situation im Inland war nicht gut. Samuel lebt noch, aber er ist schon alt. Da ist nichts Zukunftsfähiges da. Sein Nachfolgeplan ist krachend gescheitert, denn seine Söhne sind nicht für das Amt qualifiziert. Und auch außenpolitisch ist es eine turbulente Zeit für Israel. Die ersten 7 Kapitel von Samuel befassen sich hauptsächlich damit, wie sie gegen die Philister kämpfen können. Wie können wir diese Bedrohung von außen abwehren? Und auch in den nachfolgenden Kapiteln werden sie noch einige Male die Schwerter dieser beiden Völker kreuzen. Das Volk ist also mit dieser Situation sichtlich unzufrieden und das auch durchaus zu Recht. Wenn man vor Gericht zieht, man sich nicht sicher sein kann, dass man wirklich ein Urteil bekommt, das dem Gesetz entspricht, dann ist das demoralisierend. Wenn Feinde von außen drohen und es sieht nicht so aus, als wenn man diese wird abwehren können, dann kann sich schon langsam Panik breit machen. Eine gefährliche Zukunft steht bevor. Und das darf uns auch ein Mahnmal sein. Korrupte Führung ist sogar hier an Gottes Hof mehr als nur einmal vorgekommen. Wir dürfen nicht denken, dass andere Nationen oder andere Gemeinden oder Institutionen solche Führer haben können, die korrupt sind, die auf Gottes Weisungen nicht viel geben. Aber bei uns kann es nicht sein. Sondern wir dürfen Acht aufeinander haben und die Samen der Korruption sehen, also mit den Augen sehen, nicht sehen, ausstreuen. Sie sehen und handeln, bevor es zu spät ist. Also eine unbefriedigende Situation herrscht vor. Der zweite Punkt ab Vers 4, Diagnosen, was ist denn hier los? Also sie haben eine Unzufriedenheit im Volk und deswegen gehen sie zu Samuel und sie sagen ihm, wir haben eine Lösung zurechtgelegt, wir wissen, was das Problem ist und wir präsentieren dir direkt die Lösung, bitte handle jetzt einfach und dann werden wir schon unsere Zukunft gesichert haben. Der Lösungsvorschlag findet sich in Vers 5. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Völker haben. Also ein König soll her. Starker Mann an der Spitze. Ein Superheld für schwere Zeiten. Und hier bei dem ersten Vortragen ihres Wunsches, da verschweigen sie noch eine wichtige Motivation, die sie erst später offenlegen. In Vers 20 nämlich, da sagen sie, dass sie einen König möchten, der vor uns her auszieht und unsere Kriege führt. Also man sieht hier, dass sie nicht nur innenpolitisch das Problem haben mit der Korruption, sondern dass sie auch sehen, wir müssen die Kriege, die von außen uns bedrohen, die möchten wir auch abwehren. Und das, unsere Lösung dafür ist ein König. Wenn unser System anders wäre, dann würde alles in Ordnung sein. Diese Staatsorganisation, wie wir sie jetzt haben, um Familien herum, sie ist nicht modern, sie ist nicht zukunftsfähig, sie ist außer Mode gekommen. Wir wollen sein wie die anderen Völker. Und Gott hört ihre Forderungen. Und er weiß, wo sie das Problem verorten, aber er hat ein anderes Problem ausgemacht. Verse 8 und 9. Samuel trägt das vor Gott, und die Verse 8 und 9 geben Gottes Antwort darauf. Er sagt, sie haben nicht dich, Samuel, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so tun sie nun auch dir. Gott sagt, es kommt nicht entscheidend auf euer System an. Er sagt, das Hauptproblem und die Wurzel all eurer Sorgen liegt in euren Herzen. Dieses Verlangen nach einem König ist deswegen falsch, weil sie von einer falschen Motivation getragen wird. Wie bereits gesagt, am Ende des Textes sind sie sehr offen und möchten ausdrücklich eine Aufgabe, die Gott höchstpersönlich übernommen hatte, nämlich die Kriege zu führen, die möchten sie ihrem König zuschreiben. Das war Gottes persönliche Angelegenheit gewesen. Das war quasi sein Teil der Abmachung. Dass er sagt, ich werde euch schützen vor den Feinden, wenn ihr mir gehorsam dient. Und das möchten sie jetzt von einem König erledigt wissen und nicht von Gott. Also ihr Wunsch ist nicht einfach einen König zu haben, sondern sie möchten eine neue politische Ordnung haben ohne Gott. Und das entspringt einem Herzen voller Götzendienst. Und er sagt, das habt ihr schon immer getan. Von Anfang an seid ihr anderen Göttern auch nachgelaufen. Und dieser Götzendienst führte nun unweigerlich dazu, dass sie Gottes Herrschaft über ihr Volk ablehnten. Und genau dieser Götzendienst, der sie zur Ablehnung der Herrschaft Gottes über sie führt, ist eigentlich erst der Grund für ihre missliche Lage. Denn schauen wir nur ein Kapitel zurück, in Kapitel 7, da sehen wir, was geschehen ist, bevor die Philister besiegt wurden. Kapitel 7 am Anfang, Vers 2, am Ende von Vers 2 steht, dass das Volk, als es eine Bedrohung wahrnimmt, wehklagend zum Herrn rief. Sie riefen dann nicht nach einem Helden, sondern zum Herrn. Samuel sagt ihnen dann Folgendes in Vers 3, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Und das hat er auch getan dann. Gott hatte bereits beim Bundesschluss am Sinai zugesagt, ihr Beschützer zu sein, wenn sie nur ihm aufrichtig dienen würden. Doch ihre Götzen loszuwerden, ist jetzt, anders als in Kapitel 7, etwas, wozu sie nicht mehr bereit sind. Sie möchten jetzt, wie sagt man heute so schön, eine passende Lösung für alle Seiten, ja? Alle sollen irgendwie unterkommen. Sicherheit wollen wir schon, aber diesmal bitte mit den Götzen. Die möchten wir gerne behalten. Wir sehen also hier den Götzendienst in Kapitel 8, wo sie schreien nach einer menschlichen Lösung, im starken Kontrast zu Kapitel 7, wo sie in der Zeit ihrer größten Not zu Gott rufen. Wohin gehen in unserer Zeit, in unserer gegenwärtigen Not, die Schreie? Welcher von unseren Führern hat dazu aufgerufen, für die Kranken zu beten? Für die Ärzte und Pfleger, die pausenlos arbeiten? Wer hat uns aufgefordert, Gott darum zu bitten, dass dieses Virus zu einem Ende kommt? Hat jemand zur nationalen Umkehr aufgerufen? Wir haben extra einen Buß- und Bettag. Womöglich gibt es einige, aber im Großen und Ganzen rufen die Menschen danach, dass die Regierung uns retten soll, dass sie uns aus der Situation herausführt. Ich plädiere nicht dafür, dass die Regierung gar nichts unternimmt, aber unsere Gesellschaft setzt zweifellos zum Großteil ihre Hoffnung auf Menschen. Psalm 118, Vers 8 sagt, besser ist auf den Herrn vertrauen, als auf Menschen sich verlassen. Besser ist auf den Herrn vertrauen, als auf Fürsten sich verlassen. Darum sehen wir also, dass ihre außenpolitische Bedrohung, die sie wahrnehmen und die da ist, nicht durch einen König gelöst werden kann. Jedenfalls nicht ohne Gott gelöst werden kann. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie auch der Götzendienst innenpolitisch für ihre Probleme verantwortlich ist. Also die Korruption. Wir haben bereits festgestellt, dass Israel Gottes erstes Gebot missachtet, nicht wahr? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott, als erstes Gebot. Das missachten sie. Sie unterhalten kleine Nebenbuhler. Götzen, die auch ihre Anbetung fordern und die sie ihnen auch gerne schenken. Da stellt die Frage, was meint ihr, wie sie das restliche Gesetz eingehalten haben? Ich glaube kaum, dass sie Gottes Autorität in anderen Bereichen anerkannt haben. Und der Vorwurf an die Richter lautet doch genau das. Ihr beugt das Recht. Ihr verachtet Gottes Gesetz. Das ist nichts anderes als das, was das Volk selbst tut. Sie missachten Gottes Gebote, genauso missachten ihre korrupten Führer Gottes Gebote. Da gibt es keinen Widerspruch zwischen den Führern und den Untergebenen. Was dieses Volk, das sich selbst Gott nicht unterwerfen möchte, also unweigerlich braucht, ist nicht ein Systemwechsel. Sie brauchen Umkehr. Sie brauchen Buße. Sie müssen sich zunächst selbst Gott unterordnen. Und erst dann ist es denkbar, dass sie eine Führung haben, dass sie eine politische Ordnung haben, die sich dem Recht Gottes beugt, statt das Gesetz zu eigenem Vorteil zu beugen. Sie müssen selbst die souveräne Königsherrschaft Gottes in ihrem Leben anerkennen. Er duldet keine Konkurrenten. Und Gott wirft ihnen vor, einen König zu wollen, dem sie verpflichtet sein können, ohne Gott verpflichtet zu sein. Darum weiß er, dass das nicht ihre Probleme lösen wird. Der weiß, dass dies der falsche Ansatzpunkt für Besserung ist. Im Kommentar ist es dazu, sie wollten einen König, weil sie sich einbildeten, dass Jehova, ihr Gott König, nicht in der Lage war, ihr beständiges Wohlergehen zu sichern. Anstatt die Ursache für das Unglück, das ihnen bisher widerfahren war, In ihrer eigenen Sünde und mangelnden Treue zu Jehova zu suchen, suchten sie sie in der mangelhaften Staatsstruktur der Nation selbst. Wir dürfen auch heute unsere Hoffnung nicht auf Herrscher setzen. In Systemänderungen, die am echten Problem unserer Gesellschaft vorbeigehen. Was wir brauchen, ist nicht einfach ein politischer Held. Wir brauchen nicht eine Revolution, sondern was wir in unserem Land brauchen, ist Umkehr. Ein Hinwenden an Gott. Und wo soll das beginnen? 1. Petrus 4, Vers 17 sagt, die Zeit ist da, da das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Ich glaube, für die Buße und die Umkehr gilt nichts anderes. Umkehr und Buße müssen im Hause Gottes beginnen, beim Volk Gottes. Was sind die Dinge, die in unserem Leben als Nachfolger Jesu Christi den erhabenen Platz, den Jesus in unserem Leben haben sollte, einnehmen? Was sind die Dinge, die wir nicht bereit sind aufzugeben? Was sind die Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind? Das sind mein Komfort, mein Lebensstandard, meine Familie, mein Ansehen. Und die Frage, die sich stellt, ist nicht, muss ich das abgeben oder nicht, sondern bin ich bereit, alles abzugeben? Oder gibt es etwas, wo ich sage, das gebe ich unter keinen Umständen her, Gott? Und wenn du diese Sache gefunden hast, dann hast du deinen Götzen gefunden. Und bevor wir mit dem Finger nach draußen zeigen auf eine Welt, die Umkehr braucht, müssen wir Menschen sein, die in ständiger Umkehr leben. Die im ständigen Kampf gegen den Götzendienst in unseren eigenen Herzen leben. Denn es gibt Hoffnung für jeden von uns, oder? Für die Menschen in unserer Umgebung, für ganz Deutschland, für die ganze Erde gibt es Hoffnung. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus ist der König über diese Welt. Er hat die Sünde, der Sünde in allen Formen den Stachel gezogen. Und er beansprucht darum von uns, in Gewissheit seiner Autorität über diese Erde, dass wir zunächst selbst uns seiner Autorität unterordnen und die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Und dann sollen wir gehen und alle Nationen zu Jüngern machen und sie taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehren, alles zu halten, was er gelehrt hat. Und dazu gehört, dass man das Recht nicht beugt. Dazu gehört, dass es für die Bewertung von Mord nicht darauf ankommt, ob sich das Opfer im Mutterleib befindet oder nicht. Dass man gesunde Menschen nicht einsperrt. Dass man die Anbetung des ewigen Gottes nicht verhindert. Dass man nicht das Ehe nennt, was Gott ein Greuel nennt. Dass man Menschen nicht das Todesurteil spricht, indem sie nicht mehr ihren Lebensunterhalt verdienen können. Weil sie sich weigern, experimentelle Substanzen in ihren Körper zu spritzen. Diese Dinge werden nur aufhören, wenn wir Erweckung in großem Ausmaß erleben. Wir möchten vielleicht was unternehmen gegen diese Dinge. Da gibt's nur eins, was hilft. Predige das Evangelium. Und das Schöne ist, wir dürfen ja mit Erfolg rechnen in diesem Auftrag. Jesus hat gesagt, macht sie zu Jüngern, nicht schaut mal, wie weit ihr kommt, bis ich wieder da bin. Wir haben einen Auftrag, der ist riesengroß. Und er leitet extra diesen Befehl ein mit, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es gibt nichts, was meinen rettenden Arm hindern könnte. Ihr dürft die Botschaft hinaustragen in der Zuversicht, dass Frucht daraus wachsen wird. Sein Wort kehrt nie leer zurück. Und deswegen können wir, weil das Wort so mächtig ist und so viel Grund zur Freude für uns ist, sogar im Gefängnis sitzen wie Paulus und freudig sagen, es läuft alles nach Plan. Das Evangelium geht raus. Die Menschen hören es und werden verändert. Er sagt nicht, jetzt bin ich im Gefängnis und jetzt ist das Wort verhindert und was für. Er sagt, es läuft alles richtig. Das Evangelium geht raus. Menschen werden verändert. Und die Apostelgeschichte endet auf dem Wort ungehindert, weil das Wort ungehindert hinausgeht. Und so ist es heute nicht anders. Es gibt nichts, was das Wort aufhalten könnte. Und das ist unsere Zuversicht. Für unsere persönlichen Leben, für unsere Gemeinde, für unsere Gesellschaft ist, dass das Evangelium Götzendiener zu Gottesanbetern macht. Der dritte Punkt, Despot, die Natur ihres Königs. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Und der eindringlichen Warnung Samuels. In den Versen 9 und 10 lesen wir, dass Gott Samuel aufgibt, warne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte alle Worte des Herrn. Und wenn wir uns dann die Beschreibung anschauen, dann müssen wir daran denken, dass das Volk ja entsetzt rufen soll, oh nein, bitte nicht sowas! Und Abstand nehmen soll von der ursprünglichen Forderung. Das ist eine Warnung. Und deswegen drängt sich die Frage auf, wovor sollen die ihn jetzt eigentlich zurückschrecken, genau? Was ist das, wo Gott sagt, das ist das Problem, wenn ihr diesen Weg geht? Was Samuel hier beschreibt, ist nicht einfach das, was unter einem König so gewöhnlich vor sich geht. Denn gegen der Staatsform der Monarchie hat Gott grundsätzlich nichts einzuwenden. Dann braucht er nichts warnen. Bereits in 1. Mose verheißt Gott dem Abraham, dass Könige von ihm abstammen werden. Jakob sagt voraus, dass aus Juda ein Zepter hervorgehen wird, bevor Jesus geboren wird. Wenn grundsätzlich etwas gegen einen König sprechen würde, dann würde Samuel auch nicht zunächst mit Gott abklären, was soll ich jetzt tun, sondern er würde ihre Forderung sofort zurückweisen und sagen, das ist etwas, was Gott verboten hat. Und zuletzt in 5. Mose 17, da gibt Gott durch Mose Anweisungen für ein zukünftiges Königtum. Also Vorgaben, die der König in Zukunft zu beachten hat, wenn die Zeit kommt. Da tadelt sie nicht dafür, dass sie einen König wollen. Er verbietet ihnen es nicht. Er tadelt sie nicht mal an der Stelle dafür, dass sie sagen, wir möchten wie die Nation sein. Sondern er sagt, wenn es einen König geben soll, dann muss er diese Vorgaben befolgen. Wenn Gott also nicht vor der Etablierung eines Königstums an sich warnen möchte, wovor dann? Er möchte vor einem König warnen, der keine Vorgaben folgt. Samuel soll vor der sehr realen Möglichkeit eines missbräuchlichen Königs warnen, einem König, der durch das Wort nehmen gekennzeichnet ist. Ihr seht es in dem Text immer wieder, Vers 11, der von Samuel beschriebene König wird die Söhne nehmen und für sich einsetzen. Er wird die Töchter nehmen, für sich einsetzen. Er wird die besten Äcker, Weinberge und Ölbäume nehmen und seinen Knechten geben. Er wird den Zehnten von der Saat und von den Weinbergen und der Schafe nehmen. Er wird die besten Knechte und Mägde und Burschen und Esel nehmen. Ein perfektes Bild dafür ist der spätere König Ahab, oder? Zunächst versucht er ja, durch einen Kaufvertrag von Naboth diesen Weinberg abzukaufen. Und das funktioniert nicht. Es war völlig richtig von ihm zu sagen, ich kaufe ihn dir ab für den gerechten Preis. Als das nicht funktioniert, lässt er Naboth durch eine List umbringen, ermorden und nimmt sich den Weinberg. Das ist die Art von König, vor dem Samuel warnen soll, dass das eine reale Möglichkeit ist, wenn sie einen König einsetzen. Ganz anders David, oder? Der sich unter keinen Umständen den Platz für den Tempel schenken lassen wollte. Sondern er hat gesagt, ich zahle dir den vollen Preis dafür, denn ich gebe Gott nicht etwas, was mich nichts gekostet hat. Und was für ein Kontrast ist das hier auch zu unserem vollkommenen König Jesus, oder? Der aus seinem eigenen Reichtum, den er sich erkauft hat, uns alles gibt. Ein König, der gibt und nicht nimmt. Samuel warnt aber vor einem König, der nehmen wird. Er warnt in seiner Formulierung davor, Vers 17, dass Israel des Königs Knechte oder Sklaven sein werden. Er sagt, ihr werdet die Sklaven des Königs sein. Und in 5. Mose 17 sehen wir, dass Gott vorschreibt, dass ein König die Vorgabe bekommt, sein Haupt nicht über seine Brüder zu erheben. Ich weiß nicht, ob es eine größere Missachtung dieses Gebots geben kann, als seine Mitmenschen zu Sklaven zu machen. Eine höhere Überhebung über andere kann es nicht geben. Also Samuel möchte hier warnen vor einem König, der nicht beachtet, was Gott zu sagen hat. Er ist einer, der seine Brüder über Gebühr enteignet, der sie unterdrückt und dadurch seine Missachtung für das Gesetz Gottes zum Ausdruck bringen wird. Er wird, und genauso ist es ja auch vom Volk gewollt, oder? Sich an Gottes Stelle setzen. Und das passt zu einem Volk, das selbst nicht viel auf Gottes Gesetz gibt oder auf seine Autorität. Ein solcher König, der seine legitime Autorität gegen sein eigenes Volk missbraucht oder sich Autorität zuschreibt, die ihm nicht zusteht, das nennt man einen Tyrannen. Biblisch muss man festhalten, dass Gott allein Autorität über jeden Menschen hat. Jeder Mensch, der Autorität hat oder behauptet, muss diese von Gott ableiten. Das ist die Grundmaxime christlichen Autoritätsverständnisses. Biblisch ist Autorität eines Menschen nie absolut. Nur Gott hat absolute Macht. Und gerade seit dem Sündenfall kann kein Mensch mit absoluter Macht anvertraut werden, weil er Sünde in seinem eigenen Herzen hat. Und das ist in Israel von Anfang an klar. Es gibt eigentlich, ob wir König haben ob wir Stämme haben, ob wir Demokratie haben, nur einen König über uns. Gott. Jede andere Autorität ist von ihm abgeleitet oder überhaupt keine richtige Autorität. Von Anfang an, Zitat aus einem Kommentar, von Anfang an wurde jedoch in Israel anerkannt, dass letztlich Gott selbst König war. Er allein besaß absolute Macht und Autorität. Jeder König Israels musste sich von Anfang an darüber im Klaren sein, dass er über Israel herrschen sollte, aber unter Gott. Das heißt, Gott setzt die Grenzen der Delegation seiner eigenen Autorität fest. Und wer diese missachtet, der muss mit dem Gericht Gottes rechnen. So wie es letztlich doch Saul traf. Als er zum wiederholten Male die Vorgaben Gottes missachtete, entzog Gott ihm das Reich. 1. Samuel 15, Vers 22 und 23, da sagt Samuel Folgendes zum König Saul. Da antwortete Samuel, hat der Herr etwa beim Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Wohlgefallen wie am Gehorsam gegen seine Befehle? Wisse wohl, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du den Befehl des Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ein König, der die Vorgaben Gottes missachtet, der ist seinen Titel nicht wert. Und warum ist dieser Ungehorsam gerade als König so folgenschwer? Weil sich der König, der sich Autorität zuschreibt, die ihm Gott nicht gegeben hat, damit eigenmächtig über andere Menschen erhebt. Und das, obwohl jeder Mensch Kraft seiner Erschaffung unendlich wertvoll ist und völlig und allein für sein Leben vor Gott verantwortlich. Zudem erhebt er sich, wie jeder Ungehorsame gegenüber Gottes Gesetz, über Gott, weil er sagt, dass er nur seine eigenen Regeln und nicht die des allein wahren Gottes bewahren muss. Am Ende des 16. Jahrhunderts schrieb ein Hugenotte Folgendes zu dieser Beschreibung Samuels in Kapitel 8. In seiner Schrift eine Rechtfertigung der Freiheit gegen Tyrannen. Diese Schrift fand große Verbreitung in der protestantischen Welt und war maßgeblich auch für die Entwicklung hin zu unserer deutschen Verfassung verantwortlich. Ich zitiere nur mal zwei Sätze. Kurz, dieser Text, also 1. Samuel 8, beschreibt nicht die Rechte der Könige, sondern das Recht, das sie sich selbst zuzuschreiben pflegen, nicht das, was sie durch das Vorrecht ihrer Stellung rechtmäßig tun dürfen, sondern die Macht, die sie zur Befriedigung ihrer eigenen Begierden ungerechtfertigt an sich reißen. Also es ist etwas, was typischerweise passiert oder passieren kann bei einem König. Und es ist etwas, was ihnen gerade droht, weil sie ein Volk voller Götzendiener sind. Tja, was bedeutet das jetzt für uns? Gott warnt Israel vor einer bevorstehenden Unterdrückung. Und diese Unterdrückung geschieht durch die Missachtung seiner Gebote. Das kann ihm und das kann auch uns nicht egal sein. Ob diese Unterdrückung durch einen König geschieht oder durch einen Bettler, ist gleichgültig, was die Sünde angeht, aber unterschiedlich in den gesellschaftlichen Folgen, die sie hat. Deswegen warnt er Israel eindrücklich davor, sich auf eine drohende Tyrannei einzulassen. Dies ist maßgeblich gekennzeichnet durch die mangelnde Anerkennung der souveränen Herrschaft Gottes. Und es ist wichtig zu betonen, nochmal, dass diese drohende Tyrannei nicht zusammenhangslos hier beschrieben wird, in den Versen 10 bis 22, und davor gab es ein Problem in ihrem persönlichen geistlichen Bereich mit dem Götzendienst, sondern diese Dinge, sie gehören zusammen. Sie gehen Hand in Hand. Und darum sollen sie diese Gelegenheit eigentlich nutzen, umzukehren und Buße zu tun und sich ihrem Gottkönig wieder vollständig zu unterordnen. Wenn also die Tyrannei fallen soll, und das soll sie ja, weil darin eine Verachtung Gottes zum Ausdruck kommt, dann müssen die Götzen in ihrem Leben fallen. Und als Kehrseite sehen wir es doch, dass dort, wo die Götzen durch die Kraft des Evangeliums fallen, die Tyrannen sich immer bedroht fühlen. Deswegen wundert es nicht, dass überall dort, wo Tyrannei ist, die Christen als störend empfunden werden. Wir sind als Christen keine Umstürzer. Wir erkennen an, dass der Staat legitime Autorität hat. Jesus sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also es gibt Dinge, die gehören dem Kaiser und die schulden wir ihm. Aber es gibt Dinge, die wir ihm nicht schulden. Gebt Gott, was Gottes ist. Wir dürfen nicht den Staat den Dingen geben, die wir Gott schulden. Also eine Monarchie kann gut sein. Siehe David, ein guter König, der sich selbst Gott unterordnete. Aber die Gefahr besteht darin, dass wir dem Staat Dinge geben, die Gott gehören. Warum werden in China und in anderen Diktaturen in der Gegenwart wie in der Vergangenheit die Christen so hart verfolgt? Weil sie daran glauben, dass es über der Partei eine Autorität gibt, dem sie verpflichtet sind und dass der Staat in der Hierarchie weiter unten steht. Und schon die erste Gemeinde musste diese Erfahrung machen, dass ihr Bekenntnis zur absoluten Autorität Jesu Christi, Jesus ist Herr, zu großen Schwierigkeiten führt. In Rom durftest du alles glauben. Es war denn egal, was du geglaubt hast. Das Problem kam, wenn man sich nicht bereit erklärte zu sagen, aber letztlich ist der Kaiser Herr. Und ein bisschen Weihrauch, eine Prise Weihrauch darbrachte, um anzuerkennen, dass er die Autorität ist, letztendlich in meinem Leben. Und für die meisten Römer war das nur ein Ritual. Es hatte keine große Bedeutung. Es war nichts von großem Belang für sie, aber das Bekenntnis konnte die Gemeinde nicht ablegen. Ihr Bekenntnis war, Jesus ist Herr. Das stand dem diametral entgegen, zu sagen, der Kaiser ist Herr. Diese Weigerung konnte der Kaiser nicht dulden und so führte es zu einer großen Verfolgung. Ich zitiere aus einem Buch über die erste Gemeinde und ihre Verfolgung. Anders ausgedrückt, Jesu eigene Lehre führte die Gemeinde zu der Vorstellung, dass die Regierung ihren Platz hat, dass ihre Autorität aber begrenzt ist. Also es gibt etwas, sind es meine Worte, es gibt etwas, worüber der Staat nicht zu verfügen hat. Es gibt Dinge, die stehen direkt und nur Gott zu. Weiter im Zitat, in Verbindung mit dem Bekenntnis zur Herrschaft Jesu war dies ein Rezept für Verfolgung in der machtbesessenen Welt des alten Rom. Sporadische Verfolgungen begannen unter Nero, 54 bis 68 war seine Regierungszeit, und hielten über Jahrhunderte an, wegen ihrer Illoyalität gegenüber dem Kaiser, wegen ihrer Weigerung, heidnische Götter anzubeten, was sie in den Augen der Römer zu Atheisten machte, wegen ihres intoleranten und bigotten Glaubens, dass Jesus die einzige Hoffnung auf Erlösung sei, wegen ihrer Bereitschaft, Frauen und Sklaven als gleichberechtigte Mitglieder ihrer Gemeinschaft und sogar in leitenden Positionen zu akzeptieren und wegen einer Reihe anderer Praktiken, die die Gläubigen von ihren Nachbarn unterschieden, wurden die Christen von den Menschen in Rom verachtet. Sie wurden verleumdet, ihr Glaube wurde karikiert, ihr Eigentum wurde beschlagnahmt und sie mussten mit ansehen, wie ihre Freunde, Ehepartner und Kinder zur Belustigung der jubelnden Menge zu Tode gefoltert wurden, bevor sie selbst den Märtyrertod erlitten. Und so ist diese Warnung an Israel in 1. Samuel 8, sich nicht sehenden Auges darauf einzulassen, auch eine an uns. Denn ist man erstmal in so einem System drin, das Gottes Autorität nicht anerkennt, dann kommt man da nicht mehr so leicht raus. Johannes Calvin bemerkt hierzu, und ihr Völker, denen Gott die Freiheit gegeben hat, ihre eigenen Amtsträger zu wählen, seht zu, dass ihr diese Gunst nicht verwirkt, indem ihr Schurken und Feinde Gottes in die höchsten Ehrenämter wählt. Also lasst uns Gott danken für die Freiheiten, die wir haben und sie nicht leichtfertig herschenken. Denn Israel hörte nicht auf die Warnung. Sie blieben dabei, dass sie Gott als ihren König ablehnen wollten und lieber eine Menschensklave sein wollen. Und wie sieht es bei uns aus? Werden wir die Götzen in unserem Herzen und die dort sich breitmachende Tyrannei bekämpfen oder werden wir uns sehenden Auges darauf einlassen? Nun, was ist das Fazit? Erstens, Götzendienst in unserem Herzen hat monumentale Auswirkungen auf die Welt um uns herum. Es ist nicht eine private Sache zu sündigen. Wir dürfen keineswegs unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft für unsere Kinder auf eine rein politische Lösung setzen. Wir müssen den Auftrag der Gemeinde ernst nehmen und unsere Götzen bekämpfen dort, wo sie sind. Es ist wie immer schon Zeit, den Herrschaftsanspruch unseres Königs, Jesus Christus, bekannt zu machen und unser tägliches Leben daran auszurichten. Und die Auswirkungen einer kleinen Schar von Menschen, die sich in völliger Hingabe an Jesus im Alltag gestellt hat, ist nicht zu überschätzen. Das Zitat über die Verfolgung, was ich gerade gebracht habe, geht nämlich so weiter. Sie mussten im Märtyrertod sterben. Doch dank ihrer Treue breitete sich die Gemeinde schließlich aus und überdauerte selbst das mächtige römische Reich. Tertullians Diktum, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, ist wahr. Als die Römer sahen, wie die Christen bereitwillig und sogar singend in den grausamen, schrecklichen Tod gingen, entwickelten sie eine widerwillige Bewunderung für ihren Mut und ihr Engagement. Begannen sich unweigerlich zu fragen, warum jemand so etwas durchmachen würde, wenn er doch nur eine Prise Weihrauch für den Kaiser verbrennen müsste. Die christliche Treue stand im scharfen Kontrast zum Glauben der meisten Römer, die erkannten, dass sie nichts hatten, für das sie bereit gewesen wären, auf diese Weise zu sterben. Und so wurden die Menschen durch die Treue der Märtyrer zunehmend zur Gemeinde hingezogen. Auch wenn die Folgen für uns gerade nicht so drastisch sind und uns nicht drohen, Gott sei Dank. Haben wir dennoch die Gelegenheit, eine Welt für Jesus zu erreichen? Und diese Treue begann mit ein paar verwirrten Jüngern und breitete sich aus, weil sie sich Gott hingegeben haben. Wir dürfen also diese Gelegenheit nutzen, in unserer Zeit einen Einblick in die glorreiche Zukunft zu geben, indem wir das tun, wozu Gott uns aufgerufen hat und uns ihm unterordnen. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir lernen können von den Fehlern anderer, von den Warnungen, die du in der Schrift aussprichst. Danke, dass wir in einem Land leben, wo uns nicht der Tod direkt droht, weil wir uns zu dir bekennen. Aber Herr, die Versuchung ist da, unsere Hoffnung nicht auf dich zu setzen, sondern auf Menschen. Danke für die Menschen, die du in unserem Leben gestellt hast, die uns helfen, Herr, aber hilf uns immer, dich als die absolute Autorität in unserem Leben zu sehen und uns zu überlegen, wo wir dir noch besser folgen können. Welche Götzen müssen wir in unserem Leben den Kampf ansagen, niederreißen, Herr? Das erfordert Mut. Es erfordert auch den Mut, gegenüber anderen Menschen dem Götzendienst nicht mitzumachen. Wir bitten dich, dass du uns die Gnade schenkst, Herr, unsere Freiheit in diesem Land, die du gegeben hast, Herr, nicht zu verwirken. Hilf uns, dein Evangelium zu verbreiten, dass Menschen verändert werden und dass sie zu neuen Menschen werden, Herr. Danke, dass du unendlich mächtig bist und das tun kannst, wohin du deinen Sinn auch richtest, Herr. Es braucht nicht menschliche Kraft oder Überredungskunst, sondern dein Arm ist mächtig, ja, auch in dem Schwachen. Wir bitten dich, dass du in uns wirkst, persönlich, in unserer Gemeinde, Herr, jedem von uns in der Gesellschaft, wo du ihn hingestellt hast, Herr, wirklich ein großes Zeugnis für dich zu sein, Herr, dich nicht abzulehnen als König, sondern uns dir zu unterordnen. In Jesu Namen, Amen.